Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen in San Francisco und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Sondersendung, einer historischen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet anfangs Februar 2026 an der kalifornischen Westküste, unweit der Golden Gate Bridge eben in San Francisco. Meilensteine der Schweizer Geschichte ist ein Weltwoche Daily Dauerbrenner mit Professor Christoph Mörgli, sehr beliebt. Heute sprechen wir über einen Meilenstein der Weltgeschichte, zumindest der kulturellen Weltgeschichte, der musikalischen Weltkultur, sozusagen ein Weltkulturerbe, nehmen wir heute etwas genauer unter die Lupe. Ich befinde mich im Herzen der Altstadt von San Francisco, hier im Haight-Ashbury-Quartier. Das sind viktorianische Häuser, wie wir sie da im Hintergrund sehen. Die sind aufgebaut worden nach dem verheerenden Erdbeben von 1906, und in den 60er Jahren wurde diese Gegend hier zum Epizentrum, zur absoluten Welthauptstadt der Hippie-Kultur. Und hinter diesen unscheinbaren Fassaden, wir hören immer noch das ferne Echo von Trommel- und Gitarrenklängen, auch in der Luft ein merkwürdiger Duft, vielleicht etwas Patchouli, Marihuana, und möglicherweise umschwirren mich jetzt gerade die Geister jener Exponenten und kreativen Köpfe, die irgendwann einmal damals auf einen LSD-Trip abgehoben haben, von dem sie nicht mehr zurückgekehrt sind. 710 Ashbury Street, das ist das graue Haus hinter dem Baum. Das war das Hauptquartier der legendären Rockband The Grateful Dead um den charismatischen früheren Banjo-Spieler Jerry Garcia, der leider 1995 viel zu früh von uns gegangen ist. Und Grateful Dead, das ist die Band, die die Kultur, die damals hier entstanden ist, wirklich im Herzen von San Francisco, wohl fast am idealtypischsten verkörpert, eine Band, die viel mehr war als eine Band. Als Rockkritiker, als ehemaliger, habe ich sie leider nie live gesehen, aber viel darüber gelesen. Eine Band eben als Happening, als Lebensgefühl, als Verkörperung eines Lebensstils mit nie enden wollenden Tourneen. Platten haben sie gar nicht so viele aufgenommen, aber ihre Fans, die Deadheads, sind wie Pilger, wie Jünger dieser Band um die ganze Welt gefolgt. Und hier hat alles seinen Anfang genommen, an der Ashbury Street 710, als eben damals Jerry Garcia und seine Kollegen da einzogen und ihr gesellschaftliches, musikalisches Experiment starteten. Die Hippie-Kultur, der Summer of Love 1967, das sind die Stichworte, die um die Welt gegangen sind. Und in diesem Quartier, das heute noch den Geist etwas dieser Gegenkultur atmet, auch dieser Protestkultur, hat natürlich inzwischen eine Gentrifizierung eingesetzt, aber man sieht immer noch viele Wahrzeichen. Und nicht nur The Grateful Dead waren hier zugange, sondern ein paar Hausecken weiter wohnte, residierte und experimentierte mit allem Möglichen, musikalisch, aber auch drogenmäßig, eine andere Supergruppe der damaligen Zeit, Jefferson Airplane. Grateful Dead übrigens auch mit anspruchsvollen musikalischen Experimenten. Man kann das nicht einfach nur reduzieren, etwas auf den Hippie-Lifestyle. Darkstar zum Beispiel, eines der berühmtesten Lieder, das sehr stark inspiriert war, auch von anspruchsvoller Musik, insbesondere des Jazz der damaligen Zeit, der 60er Jahre, der sogenannte modale Jazz, der sich etwas befreite vom klassischen Tonleiterspiel. John Coltrane, der Saxophonist der Miles Davis Super Jazz Gruppe der frühen 60er Jahre, wurde zum Protagonisten dieses sogenannten Modal Jazz. Aber eben das wirkte hinein in diesen Schmelztiegel, in diesen Vortex sozusagen der Gegenkultur hier an der Ashbury Street, eben hier gleich die Ecke Haight-Ashbury, das hat dem Quartier den Namen gegeben. Es gibt auch einen sehr schönen Park gleich um die Ecke. Aber wir waren bei Jefferson Airplane mit der Rasiermesserstimme von Grace Slick. White Rabbit ist da einer dieser Songs, der auch das psychedelische, eben LSD-Lebensgefühl der damaligen Zeit, keine Grenzen, suche die Tür in eine andere Wirklichkeit, The Doors in Los Angeles, aber hier eben Jefferson Airplane mit Grace Slick, die ja auch inspiriert von Ravel, Bolero, also ihre Bezüge, ihre Inspirationen aus anderen musikalischen Genres genommen haben. Innovation, Grenzüberschreitung, Selbstbefreiung, Selbstentfaltung. Heute macht man sich ein bisschen lustig über diese Hippie-Kultur, aber damals war das eine ganz wesentliche Befreiungs- und Emanzipationsbewegung und die Musik war sozusagen das Medium, in dem der Weltgeist, um hier mit Hegel zu reden, gleichsam residierte. Ein paar hundert Meter weiter unten übrigens ein sehr interessantes Museum, the Museum of Counterculture, mit viel Literatur ausgestattet. Für alle, die ein Flair haben für diese Hippie-Kultur, ist das ein absolutes Muss. Also Jefferson Airplane waren hier, The Grateful Dead mit Jerry Garcia, dann aber auch unglaublich berühmt von hier aus, eine stratosphärische Laufbahn hat ihren Anfang genommen, Janis Joplin mit ihrer großartigen Bessie Smith Stimme, dem sehr rauen Organ, Janis Joplin and the and Big Brother and the Holding Company, glaube ich, war der ganze Name ihres Unternehmens. Die traten dann auf an den legendären Festivals der damaligen Zeit. Country Joe and the Fish, allen Kennern des Woodstock-Festivals vielleicht noch einen Begriff. Da vermischte sich schon die Protestkultur mit dem Sinn für Ironie. Also auch das Politische spielte hier natürlich eine ganz große Rolle. Und ein Impresario der damaligen Zeit war Bill Graham, ein großer Konzertpromotor, in dessen Biografie sich allerdings auch die Tragödie des 20. Jahrhunderts spiegelte. Sohn jüdischer Einwanderer in Berlin, in Kreuzberg, noch aufgewachsen, dann in der Reichskristallnacht bei den Pogromen 1938, sahen sich seine Eltern, ich glaube, der Vater war schon gestorben, seine Verwandten zu fliehen. Sie kamen hierher und Bill Graham wurde zu einem der ganz großen Impresarios, Zampanos und Konzertveranstalter. Er ist leider schon ziemlich früh verstorben nach einem Helikopterabsturz mit seiner damaligen Freundin, nach einem Konzert, das er auch veranstaltet hatte von Huey Lewis and the News, ich glaube im Alter von erst 60 Jahren zu Beginn der 90er Jahre. 1967 war ein Schlüsseldatum hier an dieser Adresse, da marschierten die Polizeikommandos auf, es gab eine Hausdurchsuchung und die Mitglieder von The Grateful Dead wurden verhaftet damals, allen voran Jerry Garcia wegen Marihuana-Besitzes, da würde heute, glaube ich, kein Hahn mehr danach krähen und Jerry Garcia hat in dieser Zeit auch ein denkwürdiges Interview gegeben, das sozusagen der ganzen Geschichte, der ganzen Atmosphäre auch einen Begriff geliefert hat. Er hat nämlich gesagt, wir machen Musik, die Leute befreit. Und in dieser einfachen Aussage lauert natürlich auch sozusagen die Wurzel der Protest- und eben der Gegenkultur, die damals in San Francisco sehr stark und sehr schnell auch Fahrt aufnahm. San Francisco wurde dann ja auch eines der wichtigsten Zentren des Protests gegen den Vietnamkrieg, gegen die Regierung Nixon. Und das Ganze eben von Love, Peace und Happiness getragen. Allerdings ist eine Chronik der Hippie-Zeit nicht vollständig, wenn man nicht auch hier umschlagen ins Gegenteil thematisiert, schon bald darauf am Musikfestival in Altamont nach Woodstock kam es zu Gewalttaten. Die Drogenexzesse forderten ihren Tribut und es setzte dann eine Periode der Ernüchterung, der Verlotterung und der Verwahrlosung ein. Aber ich glaube, man wird dem Phänomen nicht gerecht, wenn man es nur in seiner Schwundstufe am Schluss, in seiner Degenerationserscheinung beurteilt. Damals, 60er Jahre, Summer of Love, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Grateful Dead, gewissermaßen eine reisende Wohngemeinschaft von Musikern. Das war schon eine Art Pionierleistung. Das war sozusagen ein Wagentreck in Gebiete, sozusagen eine neue Landnahme im Westen oder wo auch immer, in Bewusstseinsgalaxien, in die vorher noch kein Mensch vorgedrungen war. Und Sie spüren es, auch auf mich hatte natürlich diese Zeit einen unglaublichen Einfluss, obwohl ich sie natürlich nicht mehr bewusst erlebt habe. Ich bin Jahrgang 1965. Ich habe das sozusagen verspätet zur Kenntnis genommen als Schüler über die Platten meines Bruders und dann aber auch als Musikkritiker, der viele der Bands, die hier ihre Karrieren gestartet haben, dann noch gesehen hat, als sie schon als reifere Herrschaften, einige von ihnen den Drogenkonsum mittlerweile im Griff, wieder auf den Bühnen aufgetreten sind. Eine wichtige Gruppe habe ich noch gar nicht erwähnt. Kein geringerer als der mexikanische Gitarrenvirtuose Carlos Santana hat hier in San Francisco gewirkt und seinen unverwechselbaren Mix aus Blues, aus Rock und Latin und auch brasilianischen Musikelementen mexikanischer Kultur zum Funkeln gebracht. Oye, como va? Auf, glaube ich, der Platte Caravanserai, wenn ich das richtig memoriere. Aber es gibt viele Santana-Fans, die werden mir jetzt schreiben und mir sagen, wo ich falsch liege. Oye, como va? Dieser Song ist auch in San Francisco entstanden. Und ja, eben als Musikkritiker, als Kulturjournalist ist das für mich jetzt sozusagen lebenslang ein magischer Begriff gewesen, Haight-Ashbury. Ich war noch nie hier, ich habe das noch nie mit eigenen Augen gesehen. Wie gesagt, heute gentrifiziert, sicherlich ein Quartier, das nicht mehr die tiefen Mietzinse und Wohnkosten offeriert, wie das damals in den 60er Jahren der Fall war, sondern sehr, sehr teuer. Hier die Innenstadt, es gibt übrigens wunderschöne Gebäude in San Francisco und natürlich die absolute, das Zentrum wirkt da etwas versifft. Darüber gibt es ja auch viele Berichte, aber es ist jetzt nicht gerade so, wenn man da durchspaziert, dass man das Gefühl hätte, hier sei alles am Zusammenbrechen. Ganz im Gegenteil, auch nicht weit von der Stadt San Francisco entfernt ist ja das mächtige Silicon Valley mit unglaublich reichen Unternehmen und reichen Unternehmern. Und vielleicht ähnlich wie in der Stadt Basel schwappt ein Teil dieses Reichtums natürlich auch in diese Stadt hinein, die dann links regiert wird, auch das kennen wir aus der Schweiz, hat auch seinen Charme, wenn man nicht permanent dort leben muss, wenn man das sozusagen mit touristischer Distanz bewundert. Und vielleicht ein ähnliches Modell hier auch in San Francisco. Tausende sind damals in den 60er Jahren hierher gepilgert, um das Leben neu zu erfinden, um sich neu zu erfinden. Einige haben es geschafft. Einige sind abgestürzt, eben manche mögen hier als LSD-Geister immer noch herumschwirren und sozusagen die Unio Mystica mit dem Universum anstreben. Wir wollen sie dabei nicht stören. Und im letzten Jahr, habe ich mir sagen lassen, hat es hier auch nochmal eine ganz große Zusammenkunft gegeben, weil die Band The Grateful Dead, die eben hier da in diesem ja, grau bräunlichen, violetten Haus, sehr schön viktorianisch zusammen gelebt und zusammen musiziert hat, weil die eben 1965, in meinem Geburtsjahr, vor etwas über 60 Jahren gegründet worden ist. Meine Damen und Herren, das in aller Kürze, in aller überschlagsmäßigen Rasanz, ein kurzes Eintauchen in die Gegenkultur der 60er Jahre, die eben auch Teil unserer Entwicklung ist, die eben auch Teil unserer Kultur ist und die eben notwendigerweise ihre Sedimente hinterlassen hat. Es gibt viele, die sich ja an den Auswucherungen und Fehlentwicklungen von 1968 und eben dieser Zeit heute abarbeiten. Ist auch in Ordnung, das soll man tun. Da ist auch einiges übertrieben worden. Aber wir wollen doch das Kind mit dem Bade nicht ausschütten. Wir verdanken den Hippies sehr viel. Wir verdanken ihnen eine umfassende innere Lockerung und Durchbrechung gesellschaftlicher Krusten. Natürlich war das auch eine Bewegung der sozialen Mobilität in einer noch viel stärker geschichteten Gesellschaft. Auch selbstverständlich ein Wohlstandsphänomen, das es nur deshalb geben konnte, weil eben die Eltern der Hippies knallhart gearbeitet haben, vor allem in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Also konnten sich die Jungen erlauben, etwas auf Moralismus zu machen, auf Antikapitalismus und auf Dolce Far Niente oder eben bewusstseinserweiternde Substanzen in der Hoffnung, so den Geheimnissen der Existenz näher zu kommen. Viele Verirrungen waren da dabei, auch grässliche Abstürze, Gewalttaten gab es, aber insgesamt eben doch ein historisches Ereignis, das seine Berechtigung hat. Und hier stehen wir nun an dem Punkt, an dem Ausgangspunkt, wo alles seinen Anfang genommen hat. Ich versuche Ihnen hier noch zum Abschluss einen kleinen Kameraschwenk zu offerieren. Sie sehen da nicht allzu viel, aber doch etwas die Stimmung, die Atmosphäre. Also überall diese zwei bis maximal dreistöckigen viktorianischen Hexenhäuschen, könnte man fast sagen, so im Wegestil. Dann die charakteristischen hügeligen Straßen. Stellen Sie sich vor, es hat viele Bäume, auch eben gleich ein paar Häuserblocks weiter ist ein sehr schöner Park. Und ja, hier sind sie umhergezogen, die Janis Joplins, die Carlos Santanas, Jerry Garcias, Grace Slicks und wie sie alle hießen, und mit ihnen eine ganze Jugendbewegung von langhaarigen, friedliebenden Menschen, die dann irgendwann auch einmal anfangen mussten, einen seriösen Beruf zu ergreifen. Und ein Experiment mit damals offenem Ausgang, das wir heute im Rückblick analysieren, kritisieren, aber vor allem auch bewundern und bestaunen können. Was für eine Unschuld in der damaligen Zeit, was für eine gesegnete Zeit muss das auch gewesen sein, was für eine optimistische Zeit. Das ist vielleicht etwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Diese Hippie-Bewegung war natürlich auch eine unglaublich von Zukunftsvertrauen erfüllte Zeit gewesen, denn die Leute haben sich ja nicht primär um ihre Karrieren gekümmert, sondern sie haben gesagt, nein, das geht ja schon und wir können versuchen, alternative Lebensmodelle zu entwickeln. Das gehört eben auch zum Menschen, dass er immer wieder versucht, das Bestehende zu überwinden, zu experimentieren. Und ich glaube, San Francisco hat Weltgeltung und ist auch heute noch eine Welthauptstadt der Innovation. Und zu dieser Innovationskraft gehört eben auch die Hippie-Kultur, die uns ja auch in der Schweiz sehr stark geprägt hat, auch einige der Autoren der Weltwoche. Ich weiß das natürlich, Chris von Rohr, unser hochgeschätzter Kolumnist, mit den Alben und den Songs für die Ewigkeit, auch immer wieder als Aufsatzautor, als Essayist in Erscheinung treten, super erfolgreich mit seiner Band Krokus. Ich meine, was sie erreicht haben, das ist sozusagen auch ein starkes Gitarrenecho der damaligen Zeit. Und er ist ein ganz großer Fan natürlich dieser Jahre, aber auch ein differenzierter Betrachter eben auch des Zeitgeists, wie er sich damals verfestigte. Und natürlich, wie alles, was der Mensch in die Hand nimmt, dann auch übertrieben wurde. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin froh, dass es nicht so sehr regnet, dass deshalb konnte ich die Sendung ohne Schirm aufzeichnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ja, hören Sie wieder etwas rein in diese Hippie-Klassiker, in diese rockmusikalischen Meilensteine. Das ist doch eine Inspiration und auch ein Lichtblick in den manchmal etwas trübseligen Nachrichtenströmen bei uns zu Hause in Europa. Das Wetter zumindest ist jetzt ziemlich europäisch, ziemlich schweizerisch hier. Und so fühlt man sich auch in dieser Hinsicht pudeliwohl. Ich sage Adieu fürs Erste, melde mich zurück und wünsche Ihnen einen schönen, einen super friedlichen Tag hier aus San Francisco.